Hallo und herzlich willkommen zur Streuspanne, einem Podcast des Fraunhofer ITWM. Heute mit einem brandaktuellen und viel diskutierten Thema, dem Tempolimit. Das ist inzwischen so ein richtig klassisches Pro- und Contra-Thema geworden in den Medien und natürlich immer sehr eng verknüpft mit den aktuellen politischen Geschehnissen und den dortigen Entwicklungen. Menschen hinter dem Steuer sind laut Umfragen gegenüber Tempolimits inzwischen eigentlich aufgeschlossen. Umfragen unter Autofahrern haben nämlich ergeben, dass diese ein Tempolimit auf Autobahnen immer mehr befürworten. Zum Beispiel führt da die ADAC immer wieder eine Umfrage durch, die letzte 2023, die wurde im Mai veröffentlicht. Und da heißt es, dass knapp 54% für ein Tempolimit wären und 41% dagegen. Wir haben im Vorfeld gesehen, es ist ein kontroverses Thema, zu dem es viel, viel Meinung gibt, aber weniger Studien, die von allen Seiten akzeptiert werden. Warum das so ist, warum manche sogar denken, dass sich das Thema bald vielleicht sogar wegen E-Mobilität erledigt hat, da dann E-Autos mehr auf Reichweite achten. Warum man bestimmte Sachverhalte wie zum Beispiel CO2-Einsparung durch ein Tempolimit empirisch, also sogar mit Hilfe von Statistik ermitteln kann. Warum man da vielleicht sogar Menschenleben mit retten kann, wenn man das statistisch ausrechnet. Und mit guten Argumenten für ein Tempolimit sein kann. Um all das soll es jetzt gleich bei uns gehen. Dazu wollen wir uns heute äußern und all das versuchen wir heute einzuordnen in unserem Statistik-Podcast. Jetzt aber erstmal die klassische Begrüßungsrunde. Ich bin Esther Pakulat und vor mir sitzen meine bloggenden Statistikkollegen Jochen Fiedler.
Hallo.
Und Sascha Feeth.
Hallo.
Also normalerweise machen wir das ja nicht, aber diesmal möchte ich betonen, dass ihr beide aus dem Bereich bzw. unserer großen ITWM-Abteilung Mathematik in der Fahrzeugentwicklung seid. Denn bei diesem Thema finde ich es besonders wichtig, dass eure Abteilung sich eigentlich rauf und runter mit der Mathematik von Automobil und Verkehr beschäftigt. Natürlich in ganz vielen verschiedenen mathematischen Facetten. Unser Institut forscht nicht zu allen Themen, die wir jetzt hier gleich aufgreifen werden, aber das ist schon, finde ich, ein großer Aspekt eures Alltags. Deswegen muss man das betonen. Ich möchte auch gleich mit Fakten anfangen. Und da natürlich auch noch eine weitere Kollegin, die wir das letzte Mal schon vorgestellt haben, begrüßen. Heute ist auch wieder die Nathalie Steil mit dabei. Sie unterstützt uns ab sofort nämlich als Mathematikstudentin mit den Hard Facts und im Vorfeld bei der Recherche. Lass uns doch gleich mit dir beginnen, mit einer der wichtigsten Fragen. Brauchen wir für die Klimaziele denn zwingend überhaupt den Verkehrssektor?
Um die Klimaziele einzuhalten, wurde in Deutschland ein Klimaschutzgesetz eingeführt. Und die ursprüngliche Form legt fest, wie viel Tonnen CO2-Äquivalent in verschiedenen Sektoren freigesetzt werden dürfen. Und der Verkehr zum Beispiel wäre so ein Sektor. Im Jahr 2020 hat der Verkehr 150 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent ausgestoßen. Und in Summe wurden in diesem Jahr 813 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent ausgestoßen. Und damit ist der Verkehr schon ein sehr großer Sektor, nämlich der drittgrößte nach Energie und nach Industrie. Ziel für 2030, also quasi 10 Jahre später, ist es, ungefähr 400 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent auszustoßen, also ungefähr die Hälfte von dem, was wir hatten. Und der Verkehr muss von diesen 150 Millionen Tonnen auf 85 Millionen Tonnen runterkommen, also ca. 65 Millionen Tonnen weniger. Und dann gibt es sogar noch ein weiteres Ziel, nämlich dass bis 2045 der Verkehrssektor nur noch 10% des Wertes von 1990 haben darf. Dabei ist es auch so, dass unabhängig von den Sektoren diese Gesamtzahl an CO2-Äquivalent auch eingehalten werden muss, weil die Atmosphäre quasi Limit hat, wie viel sie aushalten kann an diesen Treibhausgasen und deswegen ist es auch nicht verhandelbar, wie viel man insgesamt ausstoßen kann.
Ich glaube, das ist jetzt auch ein gutes Stichwort, um die aktuelle Politik nochmal aufzugreifen. Du hast jetzt zwar von diesen Sektorgrenzen gesprochen, aber die Politik will ja gerade im Moment weg von dieser Sektorbrille. Also jetzt gerade erst im Juni hat die Ampel ein neues Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht und da sollen diese strengen jährlichen Sektorziele eigentlich abgeschafft werden. Also Verkehr ist ja einer dieser Sektoren. Entscheidend soll jetzt dann aber die Gesamtbilanz sein. Das kann also ich habe das jetzt so verstanden, dass ein Sektor kann da auch ein bisschen schwänzen und zu viel raushauen und Hauptsache die Gesamtbilanz stimmt. Was heißt das denn jetzt für die Praxis und für diese Zahlen, Sascha?
Klingt erstmal vernünftig, oder? Solange es am Ende in Summe passt, wäre ja alles in Ordnung. Nathalie hat uns gerade die Zahlen gesagt. Wir müssen von insgesamt 813 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent halbieren. Was sind die großen Sektoren? Die großen Sektoren sind Verkehr, Energiewirtschaft und Industrie. Und wenn der Verkehrssektor es jetzt aber nicht schaffen würde, diese 65 Millionen Tonnen zu verlieren, und Spoiler, im Moment sind wir auf einem miserablen Weg, ja, also das sieht momentan jetzt schon so aus, dass die anderen Sektoren da aushelfen müssen, oder im Verkehrssektor muss noch ein Wunder passieren, sonst schaffen wir das nicht mehr. Und dann müssen wir jetzt die Frage stellen, wo sollen denn die 65 Millionen Tonnen herkommen, wenn der Verkehr es nicht leistet? Die Energiewirtschaft muss von 280 auf 108 runter. Wenn die jetzt nochmal 65 Millionen einsparen soll, dann muss die Energiewirtschaft sich vierteln. So, vierteln, ja. Und wir diskutieren darüber, dass die batterieelektrischen Fahrzeuge, wenn die aufladen, ja zu Ungunsten des Verkehrs, also wenn ein Fahrzeug auflädt, dann fällt diese Bilanz nicht mehr in den Verkehrssektor, sondern in den Energiesektor. Und das Heizungsgesetz ist jetzt ja auch nicht so unstrittig und wird von allen durchgewunken. Das heißt, die Energiewirtschaft, dass die 65 Millionen stemmt, keine Chance. Die Industrie, die muss jetzt schon von 186 Millionen auf 118 Millionen. Wenn die jetzt auch diese 65 Millionen stemmen sollte, müsste sie sich auch nochmal halbieren. Ist auch die Frage, wo soll das herkommen? Wenn wir dann die anderen Sektoren angucken, Gebäude und Landwirtschaft, die müssten quasi auf null runter. Und der ganze Rest hat heute schon nur 8 Millionen Tonnen. Das heißt, es ist schön und gut und es klingt erstmal vernünftig, dass man auf das Gesamtziel guckt. Aber ich habe noch keine vernünftige Antwort gesehen, wie die anderen das schultern sollen, wenn der Verkehr seine Ziele nicht einhält.
Okay, das hört sich alles sehr pessimistisch an, aber lasst uns erstmal ins Detail gehen. Was bedeutet denn überhaupt CO2-Äquivalent?
Ja, es gibt noch einen anderen Namen dafür, das ist das sogenannte relative Treibhauspotenzial. Und zusammen mit diesem CO2-Äquivalent gibt das ja schon eine gewisse Richtung an, in die das jetzt geht und was damit jetzt genau gemeint ist. Der Treibhauseffekt, der wird ja jetzt nicht ausschließlich durch CO2 bestimmt, sondern da gibt es ja eine ganze Menge von Gasen, die den Treibhauseffekt antreiben. Zum Beispiel Lachgas oder Methan. Und diese Wirkung von einem Gas, die wird im Wesentlichen von zwei Faktoren bestimmt. Das eine ist, wie lange das Gas oben in der Atmosphäre verweilt. Und das andere ist der sogenannte Strahlungsantrieb. Und das ist jetzt ganz grob gesagt ein Maß dafür, wie das Gas die Energiebilanz der Erde beeinflusst. Diese Abhängigkeit von der Verweildauer oben, das führt dann dazu, dass man dieses CO2-Äquivalent typischerweise in einem Abhängigkeit von einem Zeithorizont angibt. Also typische Werte sind da 20 Jahre, 100 oder 500 Jahre. Wenn man das jetzt mal einfach mal einen Wert dafür angibt, dann kann man zum Beispiel sagen, dass eine Tonne Methan hat jetzt auf einen Zeithorizont von 100 Jahren ein CO2-Äquivalent von 28 und bezogen auf 20 Jahren einen von 84. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, kürzere Zeit, höheres CO2-Äquivalent. Das bedeutet aber nichts anderes, als dass Methan einen größeren Strahlungsantrieb hat, also die Energiebilanz der Erde stärker beeinflusst, aber eine deutlich kürzere Verweildauer. Das Schöne an diesem CO2-Äquivalent ist nun, dass man jetzt die ganzen Gase miteinander vergleichen kann. Das heißt, wir können jetzt alles in einen Topf werfen. Und genau das ist es, was wir letzten Endes wollen. Wir wollen ja eine einheitliche Größe, mit der wir alle Emissionen irgendwie miteinander verknusen und vergleichen können.
Okay, jetzt haben wir die Größen und die ganzen Zahlen und Daten und Fakten einmal geklärt. Kurz festzuhalten, ohne den Verkehrssektor werden diese Ziele nicht erreichbar sein. Kommen wir da jetzt endlich konkret zum Tempolimit. Welchen Anteil davon könnte denn ein solches Tempolimit überhaupt einlösen?
Bevor wir tatsächlich konkret zum Tempolimit kommen, können wir auch erstmal uns überlegen, was wir überhaupt an Maßnahmen ergreifen könnten, um das CO2-Äquivalent im Verkehrssektor irgendwie runterzudrücken. Und natürlich ist da, was einem als erstes immer einfällt, dieses, ja, man kann ja weniger Auto fahren als einzelne Personen oder man kann versuchen, umzusteigen auf öffentliche Verkehrsmittel, aufs Fahrrad oder man kann versuchen, nicht alleine im Auto zu sitzen und sein Auto ein bisschen besser auszulasten. Dann gibt es auch den Punkt, dass ja eigentlich nicht nur das CO2 auf einen gerechnet wird, was man selber verfährt, sondern auch Sachen, die für einen transportiert werden an Gütern. Also zum Beispiel, wenn man sich was im Internet bestellt und das Päckchen wird zu einem transportiert, dann sind es ja auch CO2-Äquivalente, die für einen ausgestoßen werden. Oder wenn man einkaufen geht und irgendwelche Güter kauft, die auf den Straßen oder anders dorthin transportiert wurden. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch darauf hoffen, dass irgendwie technologischer Fortschritt das Ganze löst, indem man hofft, dass einfach die Motoren effizienter werden, also auch die Verbrenner zum Beispiel, oder auch mit anderen Antriebsarten, mit dem elektrischen Fahren, dass das das Problem irgendwie löst oder dass man da irgendwie umsteigt, weil man auch bei dem Elektroauto noch darauf schauen müsste, wie viel von der Energie kommt tatsächlich aus erneuerbaren Energien, also wie viel besser ist das Ganze. Und natürlich haben wir auch das Tempolimit als Möglichkeit, die wir nutzen könnten. Bei allem, also egal wie wir das Ganze verändern, wir müssen entweder darauf setzen, dass die Leute freiwillig ihr Verhalten ändern, dass es Gesetze gibt, die das irgendwie festlegen, oder tatsächlich auf den technologischen Fortschritt.
Okay, jetzt, du hast doch den Antrieb angesprochen, da möchte ich doch dann nochmal einen kurzen Schlenker machen. Reicht es nicht vielleicht auch aus, da auf eine Wende zu pochen, Jochen?
Ja, man kann es ja mal spaßeshalber durchrechnen. Das haben wir jetzt nicht selber gemacht, sondern das hat Professor Markus Friedrich von der Universität Stuttgart mal gemacht. Der hat einfach mal ein paar Annahmen gemacht und hat sich angeguckt, okay, wie sieht das denn jetzt aus, wenn wir nur die Antriebsart ändern? Das heißt, wenn wir jetzt nur von Verbrennern auf Elektro umsteigen. Und da hat er sich einfach mal die Werte angeguckt. Also heute haben wir zum Beispiel 98% der PKW sind Verbrenner und numerisch 100% der LKW. Das heißt, der allergrößte Teil aller Fahrzeuge momentan auf den Straßen, das sind Verbrenner. Auch wenn man so den Eindruck hat, dass der Wert wäre größer, und ich habe dann auch nochmal geguckt, mir kamen irgendwie die 2% Elektroautos bei den PKW schon sehr gering vor, aber es stimmt tatsächlich, es sind nicht mehr. Auch wenn man so manchmal den Eindruck hat, wenn man durch die Straßen läuft. Bei LKWs gibt es halt praktisch keine. Und er hat dann sich das angeguckt und hat dann gesagt, okay, bis 2030 müssten dann die PKW von 2% auf 40% hoch und die LKW von 0% auf 25% hoch. Das bedeutet also, der Anteil von den den Elektroautos müsste dann einen entsprechenden Anteil hoch. Wenn man jetzt noch berücksichtigt, wie lange so ein PKW durchschnittlich gefahren wird, das sind 15 Jahre. Bei einem LKW hat man eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 8 Jahren. Das heißt, man müsste bei der Neuzulassung bis 2030 hoch auf 95% bei den PKW beziehungsweise 50% bei den Trucks. Ja, das sind schon mal Hausnummern, sage ich. Das heißt, bis 2030 dürften privat effektiv keine Verbrenner mehr zugelassen werden. Und vor allem müsste auch die Technik uns auch sehr schnell serienreife elektrische Trucks auf dem Markt spülen. Das sehe ich noch nicht unbedingt so. Zudem müssten die Verbrenner auch noch 20% effizienter werden. Wenn man das dann alles zusammen nimmt, dann würde da alleine die Antriebsart zu ändern reichen. Da kann man sich schon überlegen, dass auf diesem Weg sind wir aktuell nicht.
Kurz nochmal zur Einordnung. Du hast jetzt gerade Professor Friedrich genannt von der Uni Stuttgart. Da wir den noch häufiger erwähnen möchten, wollte ich da kurz erstmal Grüße dalassen und sagen, dass er letztes Jahr bei uns zu Gast in der Vortragsreihe Blick über den Tellerrand war. Und zwar mit dem Vortrag, wie schaffen wir die Klimaziele im Verkehr? Das war ein ganz spannender Vortrag, der uns auch so ein bisschen für diese Folge mit inspiriert hat. Nur falls er noch häufiger erwähnt wird, zur Einordnung.
Dann erwähne ich ihn direkt nochmal. Jochen hat jetzt pessimistische Aussichten genannt, ob wir es allein mit der Antriebswende schaffen. Die möchte ich bekräftigen. Also wir sprechen ja auch davon, wo kommt die Ladeinfrastruktur jetzt in den nächsten 7 Jahre sind es ja noch, denn jetzt so schnell her. Wenn man jetzt mal guckt, schaffen wir es denn in der Kombination Tempolimit und reine Antriebswende? Auch da ist es, Spoiler, eher pessimistisch. Also wir gehen mal davon aus, dass wir ab jetzt alle langsamer fahren, Tempo 130 auf Autobahn. Und dann kommt ein bisschen Entspannung in die Zahlen, die wir bei der Antriebswende brauchen. Dann bräuchten wir nur noch 33% Elektrofahrzeuge statt 40% und bei den Trucks bräuchten wir nur noch 15% statt 25%. Das ist also erstmal eine Entlastung, aber auch nur dann, wenn wir ein Drittel weniger Emissionen aufgrund einer Verkehrswende produzieren.
Und Verkehrswende heißt in dem Fall öffentliche Verkehrsmittel.
Genau, also man muss davon ausgehen, dass ein Drittel weniger Weg zurückgelegt wird, weil mehr Menschen öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Vielleicht trägt ein Tempolimit ja auch dazu bei, dass wenn ich nicht mit 200 von München nach Berlin donnern kann, dass ich dann auch mal den Zug nehme. Wir können ja gleich auch nochmal darüber sprechen, wie hoch das Tempolimit ausfallen müsste, aber wir können auf jeden Fall schon mal festhalten, dass der Verkehrssektor muss was tun, der kann sich nicht auf die anderen Sektoren verlassen. Wir können nicht nur auf technische Lösungen setzen, das funktioniert nicht. Wir brauchen auch eine Verhaltensänderung, also sowohl der öffentliche Personennahverkehr, also weniger Individualverkehr, als auch eine geringere Durchschnittsgeschwindigkeit. Das muss wohl alles zusammenspielen, sonst funktioniert das nicht.
Wenn du jetzt von der Durchschnittsgeschwindigkeit redest, dann spielt das Tempolimit ja da wieder eine Rolle oder könnte spielen. Reichen denn da von den immer besprochenen 130?
Also die Fakten sind schon mal, dass 70% der Autobahnen momentan keine Geschwindigkeitsbegrenzung haben und dass 40% der Emissionen der Pkw auch tatsächlich auf Autobahnen freigesetzt werden. Und es gibt eine Studie des Umweltbundesamtes, die ausgerechnet hat, dass ein Tempolimit von 130 km/h ca. 1,9 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent einsparen würde. Und wenn man das noch weiter runtersetzt, also auf 120, dann würde man 2,6 Millionen Tonnen einsparen an CO2-Äquivalent pro Jahr. Und wenn man sogar auf 100 runtergehen würde, dann wären es 5,4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr. Da muss man dazu sagen, dass die Zahlen auch nur angeben, wie viel eingespart wird in Deutschland getankten Kraftstoff. Also nicht nur, wie viel insgesamt auf den deutschen Straßen eingespart wird. Und dass sich, weil also 1,9 Millionen Tonnen klingt ja jetzt nicht so viel. Die Autoren haben auch gesagt, dass es sehr konservativ geschätzt ist und dass sie sich erhoffen, dass es noch andere Faktoren gibt, die damit reinspielen, die dazu führen, dass man am Ende vielleicht doch ein bisschen mehr spart, zum Beispiel durch leichtere Autos oder durch wegen des langsameren Fahrens auch Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel. Aber man muss sagen, also bei 130 km/h, diese 1,9 Millionen Tonnen, die sie ausgerechnet haben, das entspricht 1,2% der Treibhausgasemissionen in 2022. Man muss aber auch sagen, dass es auch Kritik gab an der Studie von Professor Bauernschuster und von Professor Draxler, also diesmal nicht der Professor Friedrich. Und die haben gesagt, dass die Annahmen teilweise schwierig sind in der Studie oder auch die Daten, auf deren Grundlage gerechnet wurde. Also zum Beispiel, wenn man jetzt ausrechnen will, wie viel CO2 man einspart durch das Tempolimit, muss man sich auch überlegen, wie ändert sich das Fahrverhalten und wie ändert sich zum Beispiel die durchschnittliche Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer. Und dafür wurden für Strecken ohne Tempolimit an 41 Messstellen wurden solche Apparate aufgestellt, um zu messen, wie schnell die Leute fahren. Und dann wurden drei Strecken ausgewählt, auf denen Tempolimit gilt. Und da wurde auch gemessen, wie schnell die Leute fahren. Und dann wurde das halt jeweils gemittelt. Und dann wurde gesagt, okay, auf Strecken mit Tempolimit fahren die Leute ungefähr so schnell. Auf Strecken ohne Tempolimit fahren sie ungefähr so schnell. Und die Kritik daran ist eben, dass man das so irgendwie dann doch nicht vergleichen kann. Weil es auf Strecken, wo heute schon Tempolimit gilt, gibt es ja auch vielleicht einen Grund dafür, dass es gilt. Also zum Beispiel, weil die Straße eng ist oder weil es scharfe Kurven gibt. Und deswegen kann man das so dann doch nicht ganz vergleichen. Und das zum Beispiel ist eine Kritik von denen, dass sie sagen, so wie das gerechnet wurde, kann man eigentlich aus den Zahlen noch nicht so wirklich viel auslesen.
Vor allem, was man jetzt hier auch sehr schön sieht, dass selbst ein drastisches Tempolimit von 100 km/h auf den Autobahnen nur 5,4 Millionen Tonnen pro Jahr einsparen würde. Also wenn man jetzt die Annahmen der Studie einfach mal so schluckt. Das heißt, dass Tempolimit alleine kann das unser Problem nicht lösen, genauso wie eben Verhaltensänderungen, nur die Antriebswende oder sonstige Einzellösungen.
Was heißt das dann jetzt? Wie kann man denn die Ziele dann überhaupt erreichen im Verkehrssektor?
Ja, wie Sascha schon vorhin gesagt hat, man braucht wahrscheinlich eine Kombination aus allem. Und Professor Friedrich hat dann noch mal ein paar andere Stellschrauben genannt, also sowas zum Beispiel ein Verbrennerverbot bis spätestens 2040, noch besser 2035, was aktuell auch nicht wirklich am Horizont ist. Und zum Beispiel ein noch härteres Tempolimit, als das, was aktuell diskutiert wird, und zwar ein Tempolimit von 180-30, sprich 100 Autobahn, 80 Landstraße, 30 Innenstadt. Kann man mal so in den Raum stellen und kann sich jeder überlegen, wie politisch das durchsetzbar wäre, wenn wir schon an einem Tempolimit von 130 scheitern. Zusätzlich müsste man noch die Nutzungskosten vom Kfz hoch um mindestens 75%, damit man dann insgesamt eine Reduktion von den Autofahrern bekommt. Das heißt, dann nochmal die Verkehrswende anschubst. Also ja, man bräuchte einfach eine Kombination von allem.
Das Schlimme ist, diese Kombination, also wir schaffen es nicht, einen der Einzelpunkte durchzusetzen. Ja. Das Schöne ist aber, wir hier müssen nicht wiedergewählt werden. Das heißt, wir können es aussprechen. Wir brauchen das alles. Punkt.
Also das Tempolimit ist, selbst wenn es nur ein Tropfen auf einen heißen Stein ist, aber ich meine, das ist so die low-hanging fruit da in dem Bereich. Das ist easy umzusetzen, da braucht man jetzt keine technischen Lösungen, da braucht man nichts. Das ist so, ich sag mal, der No-Brainer unter den CO2-Einsparungsmöglichkeiten. Und wir würden das fast für lau bekommen und dennoch machen wir es nicht. Also das ist irgendwie so ein bisschen frustrierend. Alle anderen Einschränkungen sind viel schwerwiegender, würde ich mal sagen, so ein Verbrennerverbot oder so irgendwas.
In der Beziehung brauchen wir wohl eins, einfach um einen Punkt erfüllen zu können, um irgendwie diese Ziele noch erreichen zu können.
Ja.
Aber zurück zur Tempolimit-Diskussion, unabhängig vielleicht vom Klima. Also da gibt es ja noch ganz viele andere Pros und Kontras, warum man vielleicht ein Tempolimit einführen sollte oder eben auch nicht.
Ich habe tatsächlich noch einen Aspekt gefunden, und zwar geht es da um das Thema Gesundheit. In den USA wurden verschiedene Studien durchgeführt, die nahelegen, dass sich ein Tempolimit tatsächlich positiv auf die Gesundheit auswirken könnte, einfach weil die Schadstoffbelastung dann auch runtergeht. Zum Beispiel haben sie das dort in Zusammenhang gebracht mit Rückgang an Todesfällen von Kleinkindern oder Rückgang von Frühgeburten oder auch längere Lebensdauern von älteren vorerkrankten Personen. Und natürlich muss man oder darf man auch nicht vergessen, dass es ja auch eine hohe Lärmbelastung gibt durch Autobahnen. Und in Deutschland lebt tatsächlich circa die Hälfte der deutschen Bevölkerung weniger als 5 Kilometer von einem Autobahnabschnitt ohne Tempolimit entfernt, also wenn man es Luftlinie sieht.
Als ich das gelesen habe, habe ich auch erstmal gestutzt und habe gedacht, hey, das ist wirklich irgendwie sehr komisch mit diesen 5, dass die Hälfte der Bevölkerung da drinnen liegt. Dann habe ich mir einfach mal angeguckt, wie dieses Straßennetz in Deutschland aussieht. Ich habe mal geguckt, wie das für meinen Ort ist. Und dann habe ich festgestellt, okay, für komplett Mannheim gilt das jetzt mal einfach so, weil wir Autobahnen haben, die auch einmal so unten rum geht. Und wenn man sich dann mal den Ruhrpott anguckt, der komplett durchzogen ist von Autobahnen, oder dann auch so Städte wie München, wo man dann eine Ringautobahn hat, oder Berlin etc., dann kommt man sehr schnell auf diesen Wert. Und das fand ich sehr beeindruckend. Also einfach allein nur die Tatsache, dass die Hälfte der Bevölkerung weniger als 5 Kilometer von einem Autobahnabschnitt ohne Tempolimit entfernt wohnt. Und gerade diese Aspekte, die Nathalie genannt hat mit Lärm und mit dieser Feinstaubbelastung, man muss sich immer überlegen, dass Motoren halt immer so einen Wohlfühlbereich haben, wo sie halt wenig Schadstoffe emittieren. Und das ist nicht bei 200 km/h. Also das würde man tatsächlich da deutlich reduzieren. Das heißt, das ist schon ein sehr interessanter Punkt, schwer auszurechnen, aber durchaus relevanter Punkt.
Okay, also das hört sich natürlich jetzt auf jeden Fall nach einem deutlichen Pro an. Die Gegnerinnen der Geschwindigkeitsbegrenzung führen aber häufig auch an, dass die Autobahnen eigentlich die sichersten Straßen Deutschlands wären, weil dort vergleichsweise wenig Menschen sterben, also im Gegensatz zu Landstraßen. Wie ist es denn jetzt? Also habt ihr da Studien gefunden? Machen Tempolimits die Straßen denn sicherer und kommt es dann wirklich zu weniger Unfällen? Kann man das statistisch sehen? Kann man das rausfinden?
Also das ist schwer zu beziffern. Rein physikalisch ist es zunächst mal ganz plausibel, weil der Bremsweg verkürzt sich. Wir haben irgendwann in der Fahrschule alle mal gelernt, dass der Bremsweg sich irgendwie zusammen, also der Anhalteweg setzt sich zusammen aus dem Bremsweg und dem Reaktionsweg und da steht die Geschwindigkeit irgendwie quadratisch drin. Und Nathalie hat vorhin auch diese Einsparpotenziale genannt und da war es ja so, dass man auf 5 Tonnen gekommen ist, also mehr als verdoppelt, wenn man nochmal 30 km/h abgezogen hat, weil das eben alles quadratisch reingeht. Gut, aber ich schweife ab. Es gibt Unfallforschungen von der deutschen Versicherungswirtschaft und die Hauptursachen für Unfälle sind, dass die Geschwindigkeit nicht zur Situation passt, beziehungsweise was damit reinspielt, ist der geringe Abstand und Ablenkungen. Und natürlich ist es jetzt so, dass eine unangemessene Geschwindigkeit, zu wenig Abstand und Ablenkung, das kann ich jenseits der 130 km/h haben, das kann ich aber auch bei Tempo 30 haben. Ja, also das kann mir immer passieren. Deswegen gehen die davon aus, dass man nur 5% der Unfälle verhindern würde auf den Autobahnen und Tempo 80 auf der Landstraße einen größeren Effekt hätte. Jetzt so kleiner Kommentar von mir, wenn man sagt, lass doch die Autobahnen in Ruhe, die Landstraßen sind viel schlimmer, dann würde ich sagen, okay, wunderbar, dann lasst uns jetzt bitte über ein Tempolimit für beides diskutieren. Also gut, die Landstraßen haben ja schon ein Tempolimit, aber eigentlich ist das ja ein Argument dafür, dass man auch die Landstraßen heruntersetzen müsste.
Was ich interessant fand bei dieser Studie tatsächlich war, dass ich das Gefühl hatte, die haben gar nicht so viele Unfälle irgendwie benutzt als Daten, um diese 5% auszurechnen. Also sie haben 484 Unfälle genommen zum Rechnen in einem Unfallzeitraum von 2002 bis 2015. Und wenn man sich andere Quellen anschaut, dann sieht man, dass in diesem Zeitraum eigentlich sehr, sehr, sehr viel mehr Unfälle passieren.
Ja, in dem Zusammenhang können wir nochmal auf die Studie verweisen, die Nathalie oben schon genannt hat, die mit dem Gesundheit. Das ist eine Studie von Bauernschuster und Fraxler. Diesen Namen sind mir schon oben begegnet. Und die berechnen jetzt mit mathematischen Modellen einen Rückgang von 15-47% bei den Todesfällen, also im relativ großen Bereich, wo eine relativ große Unsicherheit noch drin ist, aber durchaus signifikant, sag ich mal. Und außerdem würde durch ein Tempolimit die Varianz der Geschwindigkeiten sinken, was auch wieder zu weniger Bremsmanövern und Beschleunigung führt, was wieder auch die Sicherheit erhöhen sollte. Also es ist insgesamt sehr schwierig zu beziffern, wie viel weniger Unfälle es gibt. Man kann sich immer überlegen, dass stark unterschiedliche Relativgeschwindigkeiten ihr Unfälle begünstigen und eine Homogenisierung des Verkehrs generell ganz sinnvoll ist in diesem Bereich. Dazu werden wir ja nachher noch ein bisschen was hören. Also schwierig ganz zu beziffern, aber man kann, glaube ich, schon sagen, dass ein Tempolimit da einen positiven Effekt hätte, auf jeden Fall. Ein anderer Ansatz ist natürlich immer dieser Vergleich mit anderen Ländern, wo man schaut, ob es da ein Tempolimit gibt, aber ja, so als Statistiker denkt man sich dann auch immer, das funktioniert nicht so wirklich, weil Unterschiede zwischen Ländern ist schwierig, weil unterschiedliche geografische Begebenheiten, unterschiedliche Fahrkulturen etc. pp. Also das ist nicht so ganz easy, das einfach zu übertragen.
Gut, was ist jetzt bei diesem Blog dann unser Fazit, euer Fazit?
Also unser Fazit ist, dass auf jeden Fall weniger Menschen sterben werden. Also wir können jetzt nicht sagen, genau sind es 5%, sind es 15%, sind es 47%, aber es werden auf jeden Fall weniger Menschen sterben.
Da würde ich gerne eine Hausaufgabe an die gesamte Zuhörerschaft geben. Wie viel Prozent müsste ein Tempolimit denn an Todesfällen einsparen, damit der Widerstand gegen das Tempolimit einknickt? Also ab wie vielen Menschen ist es wert, dass alle ein bisschen in ihrer persönlichen Geschwindigkeitswahl eingeschränkt sind?
Kontroverse Frage. Okay, dann lasst uns doch noch ein Kontra genauer anschauen. Was passiert denn mit der Reisedauer? Komme ich denn nun durch Tempolimits wirklich so viel langsamer an mein Ziel, oder?
Ja, man kann es ja mal ganz einfach naiv berechnen, also mit einem ganz einfachen Dreisatz und Professor Friedrich hat das mal auch gemacht. Also wenn man jetzt einfach nur mal davon ausgeht, dass ein Tempolimit die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit reduziert, dann kann man unter dieser Annahme einfach mal rechnen, wenn ich zum Beispiel statt 150 nur noch 130 fahren darf, also so ein Mittel, dann würde ich 15% mehr Zeit verbrauchen. Das heißt, eine ursprüngliche Fahrzeit von 2 Stunden verlängert sich dann um 18 Minuten für eine einzelne Fahrt. Kann man sagen, okay, ist es das einem wert oder nicht? Wenn man das jetzt, das kann man natürlich so ganz spaßige Rechnungen machen, wie zum Beispiel, wir addieren das jetzt für Vielfahrer. Und dann läppert sich das natürlich. Das heißt, wenn wir jetzt Leute haben, die eben beruflich auf Autobahnen unterwegs sind oder viel auf Autobahnen unterwegs sind, dann steigt das natürlich dramatisch an. Wenn wir uns jetzt den Mittelwert einfach angucken für den durchschnittlichen Deutschen, dann rechnet Professor Friedrich da aufs Jahr gesehen ungefähr 4 bis 18 Stunden aus. Wobei 18 Stunden bei einem Tempolimit von 80 auf Autobahnen und Landstraßen wären. Das ist schon ein sehr dramatisches Tempolimit, über das wir nicht wirklich diskutieren. Das klingt jetzt schon deutlich moderater, wenn man sagt, sich so 18 Stunden im Jahr, das kann man irgendwie noch verknusen. Aber man muss jetzt auch hier berücksichtigen, das ist ein Mittelwert. Mittelwerte sind in der Hinsicht immer ein bisschen fies, weil die geben halt den Durchschnitt über alle Deutsche an. Das heißt, es wird einige Deutsche geben, die sehr, sehr wenig auf Autobahnen fahren. Die betrifft das natürlich überhaupt nicht. Und einige Deutsche, die fahren wahnsinnig häufig auf der Autobahn und die verbringen den halben Arbeitstag auf den Autobahnen. Und deswegen ist der Durchschnitt hier unbedingt nicht unbedingt die beste Größe. Das heißt also, man könnte jetzt sagen, okay, mit diesem Dreisatzargument für einige Vielfahrer wäre das jetzt schon eine sehr zeitliche Einschränkung aufs Jahr gerechnet. Wobei ich immer so der Meinung bin, so akkumulierte Größen übers Jahr gesehen sind halt immer schwierig, weil das klingt dann immer dramatischer, als es eigentlich in der Praxis ist. Aber, jetzt kommt der wichtigste Punkt, so wie oben kann man in der Realität wohl kaum rechnen. Das ist kein einfacher Dreisatz. Das heißt, ein Tempolimit von 130 würde jetzt nicht einfach die Durchschnittsgeschwindigkeit von 150 auf 130 absinken, weil Durchschnittsgeschwindigkeiten entsprechen ja nicht den Richtgeschwindigkeiten. Das kennt ja jeder, wenn er irgendwo mal auf der Autobahn fährt. Selbst wenn da Open End ist, ich kann selten völlig frei durchfahren. Das klappt vielleicht nachts mal oder so, aber nicht tagsüber und schon gar nicht beim Berufsverkehr. Also deswegen ist es, sind diese Rechnungen durchaus schwierig. Vor allem muss man jetzt auch noch davon mit hinein berücksichtigen, dass ein Tempolimit sich durchaus auch auf den Verkehrsfluss auswirken kann. Das heißt, es kann durchaus ein gegenteiliger Effekt eintreten. Das heißt, bei Uhrzeiten, wo dann eben zum Beispiel ein sehr dichter Verkehr ist, da kann es durchaus sein, dass eine Reduzierung der Gesamtgeschwindigkeit den Verkehrsfluss erhöht, weil die Relativgeschwindigkeiten innerhalb des Verkehrsflusses homogenisiert werden.
Ja, das ist doch ein gutes Stichwort. Also Forschung bei uns, da haben wir im Vorfeld dieses Gesprächs, habe ich ein kleines Interview mit einem Kollegen geführt, ebenfalls aus eurer Abteilung, und zwar Urs Baumgart. Lasst uns da doch mal kurz reinhören. Hallo Urs, du bist doch aktuell Doktorand bei uns am Fraunhofer ITWM und beschäftigst dich dort mit mikroskopischer Verkehrssimulation. Was genau ist damit gemeint und gibt es denn auch makroskopische Verkehrssimulationen?
Genau, also ich beschäftige mich in meiner Promotion nicht nur mit Verkehrssimulationen, aber auch mit Verkehrsregelungsansätzen. Und ja, also es gibt verschiedene Verkehrsmodellierungsansätze, die haben sich auch in den letzten Jahren schon entwickelt. Das heißt, es gibt eine ganze Klasse an Modellen. Mikroskopische Ansätze würde ich mal direkt so klassifizieren. Da betrachten wir die Dynamik einzelner Fahrzeuge, also deren Position, deren Abstände, deren Geschwindigkeiten. Und wenn wir jetzt auf die makroskopische Seite schauen, da geht es eher um aggregierte Größen. Also das sind dann primär die Durchschnittsgeschwindigkeit über alle Fahrzeuge, dann noch eine wichtige Größe, die Verkehrsdichte. Also können wir uns vorstellen, die Anzahl Fahrzeuge auf einem Streckenabschnitt, meistens angegeben in Fahrzeuge pro Kilometer. Und dann eben noch die dritte wichtige Größe, dann eben der Verkehrsfluss, also die Fahrzeuge pro Zeitintervall, meistens angegeben in Fahrzeuge pro Stunde. Das sind eigentlich die drei Kerngrößen in der makroskopischen Verkehrsmodellierung, die wir, glaube ich, heute primär benötigen. Und da kann man so grob den Zusammenhang darstellen. Ja, der Verkehrsfluss ist ungefähr gerade die Geschwindigkeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit über alle Fahrzeuge mal die Dichte der Fahrzeuge auf einem gewissen Streckenabschnitt.
Also das ist jetzt, wie man das ausrechnet. Uns geht es bei uns im Podcast ja dann um das Tempolimit, also um die reduzierte Geschwindigkeit, ob die wirklich den Verkehrsfluss verlangsamt oder vielleicht sogar verbessert, weil es eben vielleicht zum Beispiel weniger Staus gibt. Was sagt denn die Verkehrssimulationsforschung dazu?
Genau, also in der Forschung ist erstmal interessant, wie sich denn der Verkehrsfluss verhält, wenn wir die Dichte verändern. Und eigentlich ist das Ziel ja erstmal, dass wir möglichst hohen Verkehrsfluss generieren wollen, also möglichst viel Verkehr durch den Straßenabschnitt bekommen möchten. Okay, wenn wir uns jetzt nun die Dichte der Fahrzeuge auf dem Streckenabschnitt beobachten, dann sehen wir, dass zunächst mit ansteigender Dichte auch der Verkehrsfluss steigt. Das passiert aber nur bis zu einem gewissen kritischen Punkt, ab dem der Verkehrsfluss wieder abnimmt. Also es gibt eine gewisse kritische Dichte an Fahrzeugen auf dem Straßenabschnitt, bei dem der maximale Verkehrsfluss erreicht wird.
Und was bedeutet das, kritischer Punkt kritischer Dichte?
Genau, also bis zu dieser kritischen Dichte verringert sich die Geschwindigkeit der Fahrzeuge meistens in einem gewissen Maße. Also wir können uns so das so vorstellen, wenn jetzt mehr Fahrzeuge auf einem Streckenabschnitt einfahren und wir haben einfach noch genügend Platz, dann muss auch keiner groß abbremsen. Wenn wir jetzt aber genau zu viele Fahrzeuge gleichzeitig in eine Straße hineinfahren müssen, dann beobachten wir meistens, ja, viele Fahrzeuge müssen abbremsen, wir haben irgendwie Stauwellen, Stop-and-Go-Verhalten. Und in dieser reduziert sich die Geschwindigkeit dann sehr deutlich. Und da, wie oben kurz erwähnt, Verkehrsfluss gerade ungefähr Geschwindigkeit mal Dichte ist, passiert es eben, wenn die Geschwindigkeit sich in einem gewissen Maße oder deutlich reduziert, die Dichte aber nur gering ansteigt, dass dann eben der Verkehrsfluss wieder abfällt. Und genau, wir dann eben das Problem haben, dass nach dieser kritischen Dichte der Verkehrsfluss meistens geringer ist als unterhalb.
Okay, lass uns das doch noch mal ein bisschen bildhafter versuchen rauszufinden, was das heißt. Also wenn ich eine Straße, ich sage jetzt mal 5 Minuten filme und den Film dann anschließend schneller abspiele, kann ich ja auch mehr Fahrzeuge pro Zeit durch einen bestimmten Streckenabschnitt fahren lassen. Warum gibt es dann dennoch diesen kritischen Punkt?
Genau, das klingt vielleicht erstmal plausibel. Das Problem ist aber, wenn wir den Film schnell abspielen, bedeutet das ja natürlich, dass die Fahrzeuge deutlich schneller fahren würden. Und bei so einer hohen Geschwindigkeit, haben wir gelernt, sollte man auch einen größeren Abstand halten. Das heißt, der Zusammenhang ist meistens, umso höher die Geschwindigkeit ist, umso weniger Fahrzeuge kann ich auf einen Streckenabschnitt packen, da sie natürlich mehr Abstand halten müssen.
Also selbst wenn alle homogen gleich fahren würden, würde es irgendwann Staus geben.
Genau, also wenn wir die Anzahl der Fahrzeuge immer weiter erhöhen, das heißt die Dichte immer weiter ansteigt, müssen die Fahrzeuge zwangsläufig irgendwann ihre Geschwindigkeit reduzieren, bis zu dem Punkt eben, wo keiner mehr schneller fahren kann. Und genau das ist jetzt eben der Fall für homogene Fahrzeuge. Bei nicht homogenen Fahrzeugen, das heißt, wenn Fahrzeuge ja irgendwie unterschiedliches Beschleunigungs-, Abbremsverhalten haben, wir haben natürlich auch verschiedene Fahrzeugtypen, LKWs, PKWs, dann verstärken sich diese Effekte eben nochmal dadurch, dass mehr Spurwechsel auftreten und der Verkehrsfluss eben noch weiter beeinträchtigt wird.
Also haben wir jetzt, wir haben einen kritischen Punkt, an dem wir die Straße, ich sag jetzt mal, die Straße verkraftet nicht mehr Fahrzeuge pro Zeitabschnitt, ohne dass es dann zu Staus kommt. Was genau könnte man da denn gegen tun?
Genau, also im Allgemeinen gilt, ein Stau löst sich im Allgemeinen nicht von alleine auf. Nur dadurch, wenn wir den Zugfluss deutlich verringern und am Ende eben die Dichte der Fahrzeuge wieder unter diesen kritischen Wert fällt. Es gibt aber auch verschiedene regulatorische Einsätze. Und da ist eben zum Teil, die wurden zum Teil auch schon erprobt und erforscht und auch in realen Situationen angewendet. Zum einen sind da eben variable Geschwindigkeitsbegrenzungen, also wir haben ja jetzt auch schon über Tempolimits gesprochen. Und wenn man die jetzt eben ja einfach nur zeitlich beschränkt für kurze Zeitschritte an gewissen Stellen einfügt, kann man damit eben den Zufluss an Fahrzeugen beeinflussen und somit sozusagen die Geschwindigkeit aller Fahrzeuge verringern und dann eben wieder sukzessive anheben, um einen stabilen Verkehrsfluss herzustellen. Zum anderen gibt es aber auch noch Ansätze wie Zuflusskontrollen an Auffahrten, dass man einfach sagt, eine gewisse Zeit dürfen keine Fahrzeuge auf eine bestimmte Straße hinauffahren. Oder aber eben, das ist jetzt aber eher noch Zukunftsmusik, wenn wir davon ausgehen, dass in Zukunft mehr Kommunikation, Vernetzung zwischen Fahrzeugen stattfindet, eventuell sogar autonome oder halbautonome Fahrzeuge gibt, dann könnten wir auch diese Fahrzeuge dazu verwenden, den Verkehr zu regulieren, indem die eben versuchen, dieses Stop-and-Go-Verhalten auszugleichen und am besten das Ziel haben, den Verkehr für alle Verkehrsteilnehmer zu verbessern.
Ja, also da sind wir ja leider noch ein bisschen von entfernt mit den autonomen Fahrzeugen, aber das hört sich auf jeden Fall in einer eigenen Folge an. wenn dieses Runterbremsen bei einem drohenden Kollaps an diesem kritischen Punkt durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung gelöst werden kann, kann dann denn ein Tempolimit generell auch allgemein den Verkehrsfluss verbessern?
Also ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Also wir können erstmal generell sagen, wenn auf Streckenabschnitten, die nicht viel befahren sind, wo sich eben diese Verkehrsdichte deutlich unter dem kritischen Wert befindet, da kann das Tempolimit im Allgemeinen eigentlich keinen positiven Effekt haben. Ansonsten ist aber noch unklar. Also es gibt verschiedene Überlegungen und Modelle, die sich nicht so ganz einig sind darüber, was denn nun mit der Verkehrskapazität passiert. Also Verkehrskapazität ist sozusagen der maximal erreichbare Verkehrsfluss. Und der verändert sich natürlich mit dem Tempolimit. Aber ob jetzt die Kapazität mit dem Tempolimit eher nach oben oder eher leicht nach unten geht, das ist jetzt nicht komplett schon geklärt in den theoretischen Modellen. Und auch in der Empirie, also es gibt verschiedene Studien dazu, die hängen dann aber auch von den bestimmten Verkehrssituationen ab, in denen die Untersuchungen durchgeführt werden. Also da muss auf jeden Fall noch ein bisschen weiter geforscht werden. Eine klare Aussage, Tempolimit führt zu allgemein besserem Verkehrsfluss, kann man aktuell noch nicht so fällen. Aber es gibt bestimmte Nebeneffekte, die sich schon, die untersucht wurden, die sich auch erkennen lassen. Und zwar ist, dass die Geschwindigkeiten sich weniger variieren mit einem geringeren Tempolimit. Das heißt, Spurwechsel werden einfacher und es kann auch dazu führen, dass die Spuren mehr genutzt werden. Und das führt dann eben wieder dazu, dass wir die Dichte erhöhen können, mehr Fahrzeuge passen auf einen Streckenabschnitt. Und das kann dann wiederum auch einen positiven Einfluss auf den Verkehr haben. Also allgemein würde ich sagen, wenn wenig Verkehr ist, hat ein Tempolimit natürlich keinen positiven Einfluss. Wenn wir eine kritische Dichte an Verkehr haben, sind die Effekte noch nicht ganz geklärt.
Okay, vielen Dank, Urs. Und damit gehen wir zurück zu unserem Podcast-Gespräch. gut. Also generell kennen wir das ja schon aus anderen Folgen und aus der Statistik. Wir haben immer Unsicherheiten in empirischen Studien und Modellierungen. Wie ließen sich denn aber jetzt handfeste Größen ermitteln? Zum Beispiel für die Reduktion der Todesfälle.
Ja, wir haben ja oben schon mehrfach angesprochen, dass sich diese ganzen Studien, die wir haben und diese ganzen Modellierungen, dass es da immer irgendwelche Annahmen drin gibt, die halt irgendwelche Dinge annehmen, die man jetzt nicht so ohne weiteres auf die Realität übertragen kann. Zum Beispiel haben wir ja unterschiedliche Länder verglichen, unterschiedliche Regionen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, unterschiedliche Fahrkulturen. Und das jetzt einfach zu übertragen und zu sagen, okay, das kann man jetzt so ohne weiteres machen, das funktioniert nicht so ohne weiteres. Also man hat viele Störvariablen, zum Beispiel alleine sowas wie das Wetter. Also wenn sich das Wetter verändert, mehr Regen kommt, dann kommen auch mehr Unfälle. Wenn sich die Temperatur ändert, kommt es auch zu mehr Unfällen. Also man muss bei der Auswertung immer schon, oder man müsste sich, oder man muss sich bei der Auswertung immer sehr sicher sein, dass man diese Daten einfach so übertragen kann. Und das ist tatsächlich nicht so ohne weiteres möglich. Deswegen werfen sich auch immer so Gegner und Befürworter des Tempolimits diverse Dinge an den Kopf bei den Studien und sagen, ja, die Studie kann man jetzt aber nicht nehmen wegen bla 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 und die Studie nicht wegen dieser Annahme. Also da kann man sehr schnell Studien zerschießen, sage ich mal, oder Argumente zerschießen. Das ist relativ einfach, leider.
Diese klassischen Maßstäbe, die wir an andere Studien anlegen, wir haben ja schon mal in der Folge was bedeutet Wirksamkeit bei Corona-Impfungen darüber gesprochen, dass man im Idealfall ja randomisiert, also die Teilnehmerschaft zufällig zuordnet und auch verblindet, bei den Medikamentenstudien ja sogar doppelt verblindet, dass also weder die behandelnde Person noch die zu behandelnde Person weiß, ob sie jetzt gerade das Placebo bekommt oder nicht. Und das ist natürlich beim Tempolimit schwierig, dass man testet, welchen Einfluss ein Tempolimit hat, ohne den Leuten zu sagen, ob das Tempolimit denn jetzt gilt oder nicht. Okay, die Randomisierung, die könnte man noch hinbekommen, indem man zufällig Teilabschnitte auswählt und da dann ein Tempolimit einführt und das dann vergleicht auf diesen Teilstrecken, was da für einen Effekt eintritt.
Gut, also generell kennen wir das ja schon aus anderen Folgen und aus der Statistik. Wir haben immer Unsicherheiten in empirischen Studien und Modellierungen. Wie ließen sich denn aber jetzt handfeste Größen ermitteln? Zum Beispiel für die Reduktion der Todesfälle.
Ja, wir haben ja oben schon mehrfach angesprochen, dass sich diese ganzen Studien, die wir haben und diese ganzen Modellierungen, dass es da immer irgendwelche Annahmen drin gibt, die halt irgendwelche Dinge annehmen, die man jetzt nicht so ohne weiteres auf die Realität übertragen kann. Zum Beispiel haben wir ja unterschiedliche Länder verglichen, unterschiedliche Regionen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, unterschiedliche Fahrkulturen. Und das jetzt einfach zu übertragen und zu sagen, okay, das kann man jetzt so ohne weiteres machen, das funktioniert nicht so ohne weiteres. Also man hat viele Störvariablen, zum Beispiel alleine sowas wie das Wetter. Also wenn sich das Wetter verändert, mehr Regen kommt, dann kommen auch mehr Unfälle. Wenn sich die Temperatur ändert, kommt es auch zu mehr Unfällen. Also man muss bei der Auswertung immer schon, oder man müsste sich, oder man muss sich bei der Auswertung immer sehr sicher sein, dass man diese Daten einfach so übertragen kann. Und das ist tatsächlich nicht so ohne weiteres möglich. Deswegen werfen sich auch immer so Gegner und Befürworter des Tempolimits diverse Dinge an den Kopf bei den Studien und sagen, ja, die Studie kann man jetzt aber nicht nehmen wegen bla 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 und die Studie nicht wegen dieser Annahme. Also da kann man sehr schnell Studien zerschießen, sage ich mal, oder Argumente zerschießen. Das ist relativ einfach, leider.
Diese klassischen Maßstäbe, die wir an andere Studien anlegen, wir haben ja schon mal in der Folge was bedeutet Wirksamkeit bei Corona-Impfungen darüber gesprochen, dass man im Idealfall ja randomisiert, also die Teilnehmerschaft zufällig zuordnet und auch verblindet, bei den Medikamentenstudien ja sogar doppelt verblindet, dass also weder die behandelnde Person noch die zu behandelnde Person weiß, ob sie jetzt gerade das Placebo bekommt oder nicht. Und das ist natürlich beim Tempolimit schwierig, dass man testet, welchen Einfluss ein Tempolimit hat, ohne den Leuten zu sagen, ob das Tempolimit denn jetzt gilt oder nicht. Okay, die Randomisierung, die könnte man noch hinbekommen, indem man zufällig Teilabschnitte auswählt und da dann ein Tempolimit einführt und das dann vergleicht auf diesen Teilstrecken, was da für einen Effekt eintritt.
Dabei müsste man dann auch noch darauf achten, dass man den Datensatz relativ groß wählt und auch die Zeiträume, in denen man das Ganze auswertet oder beobachtet, damit man auch wirklich verlässliche Daten bekommt. Weil wenn man auf einmal ein Tempolimit auf irgendeiner Strecke einführt, dann müssen sich die Leute ja auch erstmal daran gewöhnen. Weil wenn das vorher noch nicht galt, dann müssen sich ja vielleicht nochmal daran erinnern, dass das ist. Und es können auch noch andere unerwünschte Nebeneffekte auftreten. Und natürlich müsste man sich da auch überlegen, wie man das Ganze auch repräsentativ dann macht, dass man verschiedene Regionen auswählt und verschiedene Autobahnteilstücke. Aber es wäre durchaus möglich, wenn man das lange genug macht, dass man auch zuverlässige Aussagen bekommt.
Warum macht man das dann nicht?
Ja, ist die Frage, ob man das jetzt wirklich braucht. Sascha hat ja oben die kontroverse Frage mal angesprochen, wie viele Todesfälle man jetzt hinnehmen möchte. Das heißt, wenn man da jetzt mal einfach nur hinsichtlich der Todesfälle eine sehr genaue Größe ausrechnen könnte und sagen könnte, okay, das sind jetzt 40 statt der oben angesprochenen 15 bis 47 oder so, ob das dann wirklich reicht, um Leute zu überzeugen. Weil ich glaube, es gibt nämlich nicht diese starre Grenze, wo Leute sagen, ja, bis 39 finde ich es okay, ab 40 sage ich, nee, damit sollten wir schon ein Tempolimit einführen, sondern das sind dann eher so andere Größen. Also das wäre dann so, wenn jetzt irgendwie jemand sagt, okay, bei 39, ach wurscht, aber bei 1000, da würde ich sofort dafür sagen, aber 1000 Todesfälle würde man jetzt mit dem Tempolimit nicht wirklich einsparen können. Also ich sag mal, wir brauchen das jetzt bei den Todesfällen wahrscheinlich nicht unbedingt in dem Maße. Da reichen uns die Plausibilitätsargumente eigentlich zum Beispiel aus. Oder auch mit den Unfällen. Also ich denke, da reicht wirklich Plausibilitätsargumente reichen eigentlich auch dabei aus. Da brauchen wir jetzt keine super gute empirische Studie, um Leute für zu überzeugen, weil es wahrscheinlich eh nicht klappt.
Beim Thema CO2, dann müsste man, wenn man sich da jetzt überlegen will, wie viel CO2 eingespart wird, müsste man eigentlich in einer Studie den Verbrauch von allen Fahrzeugen einmal messen. Das ist natürlich schwierig, so viele Fahrzeuge zu überwachen. Das kann man in so einer Studie nur mit einem Teil der Fahrzeuge machen. Oder man könnte es irgendwie über den getankten Treibstoff an Tankstellen, wenn man all diese Werte erfragt, könnte man es natürlich auch versuchen, irgendwie hinzukriegen. Aber es wäre schon mit Aufwand verbunden, wenn man individual misst, oder mit Ungenauigkeiten, wenn man einfach nur über getankte Treibstoffmengen gehen würde.
Beim CO2 würde es ja durchaus Sinn machen, weil wir diskutieren ja immer darüber, wie viel würde denn jetzt eingespart werden. Und wenn wir da jetzt empirisch, nicht modellierungstechnisch, sondern empirisch eine wirkliche valide Größe dranpappen könnten, dann wäre das schon eine gute Diskussionsgrundlage. Also das wäre dann schon, glaube ich, schon ganz sinnvoll, da irgendwie einzugehen. Das heißt, wenn man sich das jetzt irgendwie mal rekapituliert und sagt, okay, braucht man jetzt irgendwie diese empirischen Studien oder würden die uns da jetzt wirklich weiterhelfen? Ach ja, das sage ich mir, eigentlich braucht man es nicht wirklich. Also es gibt ja Plausibilitätsargumente ohne Ende, physikalische Plausibilitätsargumente, wie zum Beispiel geringe Geschwindigkeiten bedeuten geringere Energien, würden Unfälle weniger schwerwiegend machen, CO2 würde sicher eingespart werden, die Emissionen würden runtergehen, der Lärm würde runtergehen, etc. pp. Also es gibt halt wirklich ganz, ganz, ganz viele Plausibilitätsargumente, die auf der einen Seite stehen. Auf der anderen Seite steht halt immer so dieses Freiheitsargument, ich möchte so schnell fahren, wie ich kann und vielleicht die geringere Reisegeschwindigkeit. Also das sind ja sozusagen die Argumente, die auch so auf beiden Seiten letzten Endes stehen. Und da würde ich sagen, da, wenn ich das betrachte und mir dann überlege, dass das Tempolimit halt die Low-Hanging-Fruit schlechthin in Sachen Klimawandelbekämpfung oder Klimaschutz ist, dann sind die Pro- oder die Kontra-Argumente gegen Tempolimit für mich nicht wirklich wertvoll, sag ich mal. Also für mich persönlich. Da würde ich sagen, das sollte man so mitnehmen. Alle anderen Einsparungen, die wir haben, sind, oder alle anderen Dinge, wo wir CO2 einsparen können, sind mit schwerwiegenderen Einschränkungen verbunden. Deswegen könnte man es einfach, sehr schnell mitnehmen. Deswegen sollte man das auch, glaube ich, tun.
Ich erinnere mich, dass in meiner Schulzeit war die größte Angst, dass uns das Erdöl ausgeht. Dann wurde der Punkt, wo es uns ausgeht, immer weiter nach hinten geschoben. Dann haben wir alle gedacht, ach, dann ist ja alles in Ordnung, dann können wir ja erstmal weiterfahren. Und bevor ich mich wirklich auf Statistik vertieft hatte im Studium, erinnere ich mich, dass ich als relativ frisch gebackener Führerscheinbesitzer und auch stolzer Fahrer dann, da habe ich mal im Fernsehen es war irgend so ein Automobilmagazin, ich will jetzt den Namen nicht nennen, ich glaube, ich wüsste ihn auch gar nicht mehr zweifelsfrei. Auf jeden Fall ging es da schon mal um das Thema Tempolimit und damals hat der Moderator die 3-4 wichtigsten Argumente für ein Tempolimit entzaubert. Also sie hat gesagt, na, glauben Sie nicht daran, dass da weniger Leute sterben und das ist doch alles nicht so. Und wir haben ja heute auch Kritik an den Studien gehört. Und ich habe damals gedacht, ach, das ist ja toll, das freut mich, weil ich fahre ja auch mal gern schneller. Und heute, wenn ich daran zurückdenke, wie unbedarft der Moderator damals einfach alle Studien vom Tisch gefegt hat und wie dankbar ich ihm war, dass er diese Studien vom Tisch gefegt hat, ich kann es nochmal sagen, als Autofahrer blutet mir das Herz, aber jetzt haben wir uns nochmal intensiv mit dem Thema beschäftigt. Ich sehe keine Alternative.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Genau, wir sind ja jetzt auch schon lang und haben heute viele Stimmen gehört. Ich glaube, ihr konntet euch gut eine Meinung bilden mit all diesen Studien und Statistiken und auch ohne. So oder so. Egal, ob mit oder ohne Tempolimit, fahrt vorsichtig und hört vor allem bei mäßiger Geschwindigkeit regelmäßig unseren Podcast dabei oder Radio. Und falls euch dabei eine Statistik auffällt, schickt uns gerne Themen oder Kuriositäten aus den Medien, die wir hier diskutieren können, egal welches Thema. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast liked, wenn ihr teilt und abonniert. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Danke euch dreien fürs Diskutieren, vielen fürs Diskutieren. Besonders Nathalie auch für die Recherche und Urs für das kleine Interview zwischendurch. Tschüss.
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 Tschüss. Thank you.